Hallo und herzlich willkommen zu unserer Mai-Juni-Ausgabe von Adam Online Audio. An dieser Stelle möchte ich mich als erstes bedanken für all die Spender, die sich an der Spendenaktion beteiligt haben. Das war ein ermutigendes Zeichen für uns und wir möchten diese Aktion diesmal noch weiterführen. Wenn Sie also unseren Podcast toll finden, gern finanziell unterstützen wollen mit einer kleinen oder einer großen Spende, dann gehen Sie auf unsere Website, klicken Sie dort auf den Bereich Spenden, da finden Sie alle Daten, mit denen Sie den Podcast unterstützen können. Geben Sie einfach als Zahlbetreff Podcast an. Vielen Dank. Stellen Sie sich mal vor, ein neuer Nachbar würde bei Ihnen einziehen. Und Sie bekommen irgendwie mit, dieser Nachbar ist notorischer Kleptomane. Würden Sie dann Ihre Leiter, Ihr Fahrrad, Ihr Werkzeug einfach vor der Garage liegen lassen und mal kurz in den Baumarkt fahren? Oder würden Sie dann Ihr Werkzeug nicht lieber wegschließen? Das Bild, das Sie von Ihrem Nachbarn haben, verändert Ihr Verhalten. Ganz genauso verhält es sich mit dem Bild, das wir von Gott haben. Wenn ich mit Menschen über ihr Gottesbild spreche, dann höre ich bei uns relativ oft diese Idee in irgendeiner Form von Gott, der auf der Wolke sitzt, der Mann, der alte Mann mit dem weißen Bart, der irgendwie wachsamen Auges guckt, was wir machen, oder vielleicht irgendwie etwas senil mit seiner Gießkanne, alle mit Regen beträufelt. Das ist so ein Bild, das wir haben, also Gott als dieser Gott, der weit weg ist. Als Christen glauben wir an einen Gott, der dreieinig ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist, drei Personen und doch eins. Also eben keine Gemeinschaft, sondern eine Einheit. Wenn man darüber nachdenkt, dann kann man schon ganz schön das Hirn zum Rauchen bringen. Aber da geht's nicht nur Ihnen so, sondern auch Theologen, die den ganzen Tag nichts anderes machen. Heute möchte ich Sie auf eine Entdeckungsreise zur dritten Person der Dreieinigkeit, dem Heiligen Geist, einladen. Oder der Heiligen Geist, besser gesagt. Wenn nämlich im Alten Testament vom Heiligen Geist die Rede ist, dann ist das fast immer in weiblicher Form. Das mag sich jetzt vielleicht wie ein Beitrag aus einer theologischen Fachpublikation anhören, aber wir sprechen heute im Interview mit Alfred Meyer. Er arbeitet als Seelsorger sehr viel mit Männern und erzählt, welche Auswirkungen dieses andere Verständnis, dieser andere Blick auf Gott für Männer haben kann. Da ist es eben ganz ähnlich wie mit dem Werkzeug vor der Garage. Das Bild, das ich von Gott habe, bestimmt ganz unweigerlich, wie ich mich ihm nähere, wie ich mich Gott gegenüber verhalte und wie ich Gott in mein Leben einbeziehe. Mein Name ist Peter Müller und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Zusammen mit dem Schweizer Pfarrer Michael Herrmann ist Diakon Alfred Meyer Herausgeber des Buchs Ruach, die weibliche Seite Gottes. Beide arbeiten seelsorgerlich und kamen aufgrund ihrer Erfahrungen in der Seelsorgearbeit unabhängig voneinander dazu, sich mehr mit der weiblichen Seite Gottes zu beschäftigen. Aus dieser Diskussion entstand das Buch mit einem Thema, das alles Potenzial hat, erstmal mit Misstrauen beargwöhnt zu werden. Ich sitze heute im Büro von Alfred Meyer, um ihm genau dazu auf den Zahn zu fühlen. Die weibliche Seite Gottes. Findet sich das überhaupt in der Bibel wieder? Das Gott ist doch in der Bibel eindeutig männlich, oder?
Ja, das ist eben die große Frage. Stimmt das? Ist Gott eindeutig männlich? In der Vergangenheit, vor 100 Jahren, vor 200 Jahren war die Frage, ist Gott männlich, ist Gott weiblich, sicherlich überhaupt keine Frage. Denn Gott in seiner Allmacht war Gott und die Frage nach einer männlichen oder weiblichen Identität hat sich in dieser Art und Weise sicherlich nicht gestellt. Heute, in einer Zeit, wo auch der Christ viel stärker und viel deutlicher nach seiner eigenen Identität fragt, fragt er natürlich auch nach seiner geschlechtlichen Identität. Und in diesem Zusammenhang fragt er auch, wie findet sich das Männliche und das Weibliche in Gott? Sicherlich ist das für heute, auch für die Theologie, in keinster Weise überhaupt eine Frage, dass in Gott nicht sowohl das Männliche als auch das Weibliche vorhanden ist. Mhm. Aber letztendlich ist die Frage, wie drückt sich das aus? Vater ist eindeutig männlich. Und für uns, für Michael Hermann und mich, war letztendlich die Frage, und wo steckt das Weibliche in Gott? Es ist nur die Hand, so wie es auf dem Bild Der verlorene Sohn von Rembrandt zu sehen ist. Oder gibt es noch andere Seiten, noch weitere Seiten, tiefere Seiten?
Wie seid ihr denn jetzt oder du auf dieses Thema gekommen überhaupt?
Also ursprünglich war es so, dass ich mich mit einem Kollegen über Seelsorge unterhalten habe. Ich bin seit 20 Jahren aktiv in der Seelsorge und in der christlichen Therapie tätig. Und in diesem Gespräch mit diesem Kollegen haben wir das Thema diskutiert, wie kann man Menschen, die aufgrund von Mutterwunden verletzt wurden, wie kann man ihnen effektiver helfen. Oftmals haben wir in der Seelsorge erlebt, dass Menschen viel stärkeren Zugang zu dem Vatergott haben, und dass sie stärker Heilung erleben können, wenn Gott, der gute Vater, Dinge aus der eigenen Biografie heilt, die mit Verletzungen vom Vater herrühren. Mhm. An Grenzen sind wir gestoßen in dem Moment, wo sich Menschen mit den Wunden ihrer Mütter beschäftigt haben oder die Wunden der Mütter sehr stark im Vordergrund waren. Da haben wir seelsorgerlich gemerkt, dass wir einfach an Grenzen kommen. Und dieses Thema haben wir diskutiert.
Und daraus ist dann das Buch entstanden oder letztlich auch dieser Gedanke eben von der weiblichen Seite Gottes?
Ja, ich habe mich bei diesem Gespräch daran erinnert, dass im Alten Testament der Heilige Geist ja weiblich dekliniert ist. Und diese Erinnerung hat mich inspiriert, da weiter zu suchen und näher zu forschen. Und tatsächlich haben sich für mich und auch für meinen Kollegen, für den Michael Hermann, interessante Türen aufgetan.
Also, dass die Bibel selbst den Heiligen Geist weiblich nennt, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also wir haben festgestellt, Pfarrer Michael Hermann hat sogar jedes einzelne Wort der Bibel des Alten Testamentes ganz akribisch untersucht und hat dabei festgestellt, dass über 86% der Stellen, in denen der Geist Gottes vorkommt, tatsächlich einen weiblichen Genus haben.
Jetzt ist es ja so in eurem Buch, dass da ein ganz großer Schwerpunkt auf die praktische Seite gelegt wird. Ich will mal was vorlesen, da heißt es auf Seite 128, wie sprechen wir im Gebet die weibliche Seite Gottes an? Du weibliche Seite Gottes, Mutter im himmlischen Vater, himmlische Mama. Im Feminismus wurde versucht, das weibliche Du zu finden, indem man den Vater einfach zur Mutter machte, Gott zur Göttin oder Gott in die neutrale Zone verschob und mit das Göttliche bezeichnete. Die zentrale Frage bleibt, wenn es eine weibliche Seite Gottes gibt, wie können Christen eine Beziehung zu dieser Seite Gottes entwickeln, ohne die Worte der Bibel zu verbiegen? Mich interessiert jetzt, wie schaut es in der Praxis aus? Also bete ich dann, liebe himmlische Mama, oder wo ist der Unterschied in der Praxis?
Also für uns, für mich ist es eine gute Art, wenn ich den Geist Gottes in seinem Namen anspreche, in seinem ursprünglichen Namen, nämlich Ruach. Ruach ist das hebräische Wort für Geist. Ruach Elohim, Geist Gottes. Oder Ruach HaKodesh, Ruach, die Heilige, würde das übersetzt heißen. Und das ist für mich eine gängige Praxis in meinem Gebetsleben geworden, dass wenn ich den Geist Gottes anspreche, wenn ich zum Geist Gottes bete, dass ich dass ich Sie in Ihrem Namen Ruach HaKodesh anspreche. Mhm. Und für mich hat es eine tiefe Bedeutung. Für mich hat es mein Leben, mein Gebetsleben, auch mein Glaubensleben sehr tief verändert, erweitert.
Ich meine, das bringt mich jetzt zur nächsten Frage. Dein Zugang kam ja, oder euer Zugang kam von der seelsorgerlichen Arbeit. Jetzt vermute ich mal, ihr gebt es weiter an Männer, also ihr gebraucht es aktiv in der Seelsorge. Was passiert, wenn ein Mann diesen Zugang zur weiblichen Seite Gottes bekommt?
In meinem Arbeitsbereich ist es häufig so, dass, dass Männer vor allem aufgrund von sexuellen Problemen zu mir kommen. Und Männer fühlen sich aufgrund dieser sexuellen Sünden oft unrein, fühlen sich minderwertig, fühlen sich wenig geachtet, können sich selbst oft nicht leiden, haben Probleme mit ihrem eigenen Selbstwert. Mhm. Und es ist für viele, viele Männer erleichternd zu erleben, dass diese sexuellen Neurosen, mit denen sie kommen, dass das eine tiefere Bedeutung hat. Und oftmals liegen gerade hinter diesen sexuellen Neurosen Wunden und Verletzungen, die mit der eigenen Mutter zu tun haben. Für viele ist das ein tiefes Aha-Erlebnis. Mhm. Und da ist es wichtig, den Ausdruck dieser Neurose auch genauer anzugucken, weil oft der Ausdruck selber ein Hinweis dafür ist, was eigentlich an tieferer Verletzung da ist. Praktische Hilfen angeboten werden. Aber das Thema und die Not in dem Bereich besteht und besteht nach wie vor. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass, dass es gerade, wenn es um solche Themen geht, wie Selbstbefriedigung, sexuelle Fantasien, dass hinter all diesen Dingen oftmals Themen, Wunden und Bedürfnisse stehen, die eigentlich ganz, ganz tief mit der eigenen Mutter in Verbindung stehen. Mhm. Zum Beispiel ein Mann, der in seiner Sexualität eine sehr, sehr starke Orientierung in Richtung der weiblichen Vulva hatte. Mhm. Er hatte also sich im Internet und was es da alles gibt, Pornografie, Filme und so weiter, hat er immer wieder versucht, die weibliche Vulva zu betrachten. Mhm. Und es war die große Frage, therapeutisch auch, was ist denn jetzt an der weiblichen Vulva so etwas ganz, ganz Besonderes, dass er in Anführungszeichen dieses weibliche Organ immer anglotzen musste. Was war die Botschaft, die letztendlich dahinter stand? In der Aufarbeitung dieser Geschichte stellte sich heraus, dass dieser Mann eine Frühgeburt war. Dass dieser Mann eigentlich zu früh in die Welt kam. Es stellte sich heraus, dass dieser Mann, bevor er geboren wurde, die Erfahrung gemacht hat, dass sein Umfeld unter einer starken Trauer litt. Das hieß, der Vater der Mutter war kurz vor seiner Geburt gestorben. Und das ganze Umfeld war in einer sehr, sehr starken Trauer. Und es hat sich einfach aus dieser seelsorgerlichen Bearbeitung hat sich dieser Punkt herauskristallisiert, dass er eigentlich damals in die Welt hineinkam, um die Mama zu trösten. Mhm. Und er kam in die Welt und er hat eine Ablehnungsgeschichte erfahren. Die Mama war gestresst mit dem Verlust, mit dem plötzlichen Tod des Vaters. Und nun war sie noch zusätzlich gestresst mit dem Kind, sodass die Mutter in eine Schwangerschaftsdepression rutschte und das Kind nicht wirklich annehmen konnte. Und aus dieser Situation heraus hat sich in diesem Jungen ganz, ganz tief das Bedürfnis entwickelt, wieder zurück in den Mutterleib, um reif zu werden, um fertig zu werden. Mhm. Und tatsächlich konnten wir das in der Seelsorge dann in der Art und Weise aufarbeiten, dass die Faszination der weiblichen Vulva in der Art und Weise, wie es dieser Mann hatte, dass das für ihn auf einmal kein Thema war. Und da war die heilige Ruach sehr zentral. Die heilige Ruach, die ihn erneut aufnahm und in ihr reifen konnte und reifen durfte. Mhm. Und erstaunlich, welche starke Auswirkung das dann auf das Leben danach hatte. Also da gab es bei ihm eine Veränderung zwischen davor und danach.
Aber ist das jetzt nicht so, wenn ich sage, naja, das ist seelsorgerlich wirksam, aber da spanne ich ja doch irgendwie dann Gott so vor den Kahn meiner eigenen Bedürfnisse. Mache ich da nicht Gott zum Mittel, zum Zweck unzulässigerweise?
Ich meine, diesen Vorwurf kann man sicherlich machen. Und oftmals sehe ich auch, dass der Versuch gemacht wird, dass man irgendwelche Theorien aus dem Wort Gottes nimmt und aus diesen Theorien dann etwas für die Praxis Relevantes herauszieht. Ich merke aber, dass es zum Beispiel bei Martin Luther genau umgekehrt war. Wie bei uns auch umgekehrt. Martin Luther, er hat ja da quälend den gnädigen Gott gesucht. Mhm. Und aus seiner eigenen Betroffenheit heraus, aus seiner eigenen Problematik heraus hat er gesucht und gesucht. Also er war selber sowohl emotional als existenziell betroffen. Und daraus hat er entdeckt, dass Gott der gnädige Gott ist. Und er hat aus dieser sehnsüchtigen Suche heraus eigentlich die Rechtfertigungslehre herausentwickelt. Also die Rechtfertigungslehre war nicht am Anfang da und er hat gesagt, es passt für ihn, sondern seine eigene Bedürftigkeit und seine eigene Not, dieses zentrale Thema der Christenheit schlechthin hervorgebracht.
Also praktisch als Fährte, die zur Entdeckung dient. So würde man das ja heute sehen.
Finde ich einen schönen Begriff, ja.
Dieses Thema ist ja recht kontrovers. Also wenn man das erste Mal hört, denkt man sich, aha, jetzt sowas kommt jetzt wieder. Die neueste Mode oder die neueste schräge Idee. Es gibt eben feministische Ideen, geschlechtergerechte Sprache des Bibeltextes. Also das sind immer so Dinge, wo im Grunde mit der großen Heckenschere über die Bibel gefahren wird und versucht wird, in einer bestimmten Ideologie das Ganze einzupassen. Wo würdest du jetzt sagen, unterscheidet ihr euch so in vielleicht in ein paar kurzen Sätzen? Also was ist so der Kern, wo jetzt deine Sicht der Dinge da anders ist?
Also uns geht es nicht darum, dass wir die Bibel uns so hindrehen möchten, dass sie für uns passt. Also weil sich dahinter etwas Ideologisches verbirgt, sondern wir sagen, wir möchten die Bibel ernst nehmen. Wir möchten das Wort ernst nehmen. Und in dem Sinn ist es uns auch wichtig, dass wir das Wort in seinem Ursprung ernst nehmen. Mhm. Und im Ursprünglichen ist eben der Geist Gottes weiblich, im Hebräischen. Mhm. Und ich denke, es ist auch wichtig, also vielleicht stehen wir heute sogar an einem Punkt, und ich merke es auch Land auf, Land ab, dass die Ursprache der Bibel für uns heute viel, viel bedeutsamer wird, als es noch vor 10 oder 20 Jahren war. Überall merke ich ein starkes Interesse an dem Glauben von messianischen Juden. Und in vielen Bereichen merke ich, dass auch gerade im evangelikalen Bereich die Bedeutung des Urtextes immer stärker Bedeutung zunimmt.
Dann eben auch mit praktischen Auswirkungen.
Dann auch mit praktischen Auswirkungen, ja.
Okay, vielen Dank.
Gerne.
Wer mehr über dieses Thema lesen möchte, kann sich das Buch bestellen über die Webseite von Alfred Meyer. Das ist www.alfred-meyer.de. Und Meyer buchstabiert sich Mayer. Und nochmal der Titel des Buchs: Ruach, die weibliche Seite Gottes. Das war's für unsere heutige Ausgabe von Adam Online Audio. Ich möchte nochmal auf unsere Spendenaktion hinweisen. Unterstützen Sie uns, damit wir auch in Zukunft diesen Podcast für Sie machen können. Mein Name ist Peter Müller. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und wir hören uns wieder im Juli mit der nächsten Ausgabe von Adam Online Audio. Tschüss! In einem Dorf befindet sich ein Kloster. Direkt gegenüber ein einschlägiges Etablissement, das Bordell. Eine junge Novizin wird beauftragt, am Fenster des Klosters zu beobachten, wer alles in den Sündenpfuhl hineingeht. Nach einiger Zeit:
Mutter Oberin, Mutter Oberin, eben ist der Bürgermeister reingegangen.
Siehst du, auch die Obrigkeit ist nicht gefeit vor der Sünde.
Es vergeht eine Weile, dann:
Mutter Oberin, Mutter Oberin, der evangelische Pfarrer ist gerade reingegangen.
Ja, so geht es den Irrgläubigen. Auch sie erliegen den Verlockungen des Fleisches.
Und noch einige Zeit später:
Mutter Oberin, Mutter Oberin, der katholische Pfarrer ist hineingegangen.
Die Oberin wird plötzlich kreidebleich.
Da wird doch wohl keiner gestorben sein.